Hallo. Hallo. Na, ich muss mich mal melden, bevor der eigentliche Cast losgeht, denn da ist was schiefgegangen. Bei der letzten Produktion war hinterher meine Speicherkarte kaputt im Mischpult. Aber ich konnte zwar alle Dateien wiederherstellen, bis auf diese beiden letzten, das heißt jetzt, was Sie hören. Also blieb mir nichts anderes übrig, als auf die Aufzeichnung über das Telefon zurückzugreifen. Und die ist natürlich in der Qualität bescheiden. Tut mir leid, aber man sieht, auch Speicherkarten sterben. Hat zwar so getan, das Mischpult, als wäre alles aufgezeichnet, als wäre alles in Ordnung, aber diese hinterhältigen, gemeinen elektronischen Teile, die machen nun mal manchmal Ärger. Okay, also diese Folge 438 und auch die 439 leider von meiner Seite in verminderter Qualität, aber der Heinz Schmitz, der kann jetzt mit seinem Klang glänzen. Hören Sie sich das dennoch an und ab der 440 wieder in altgewohnter Qualität. So, jetzt viel Spaß beim Zuhören und tschüss.
Hallo, herzlich willkommen. Es ist die Folge 439 des Computer Club 2 Audiocast. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, egal wo Sie sich rumtreiben. Wir haben ja schon die abenteuerlichsten Sachen gehört, wo Leute unsere Sendung verfolgen. Alles ist interessant und freut uns. Hauptsache, Sie haben Spaß an unserer Sendung. Aber ich bin ja nicht alleine. Ganz, ganz weit weg am anderen Ende der Leitung sitzt der Wolfgang.
Am anderen Ende, wir haben noch eine Leitung. Na gut, wenn das so ist. Ja, ich begrüße natürlich auch alle ganz, ganz herzlich und möchte mich dafür bedanken, dass Sie unsere Sendung wieder anhören. Das zeugt davon, dass wir doch das ein oder andere Interesse geweckt haben. Und ab und zu bekomme ich das ja so mal mit, dass ich da mal wieder einer outet und sage, ich bin von der in der Firma oder dies oder das und ich kenne euch noch aus der Zeit vom WDR Computer Club und so und ihr seid schuld daran, dass ich heute dort und dort Pressesprecher bin oder dort und dort eine Firma habe, dass ich als Programmierer oder sonst was arbeite. Hört sich natürlich und hört sich nicht nur so, sondern ist auch schön, sowas mitgeteilt zu bekommen. Freue ich mich immer darüber. Das ist natürlich klar, das ist kein Einzelfall. Das sind sehr, sehr viele. Denn wenn man überlegt, dass wir 400 Sendungen beim WDR gemacht haben, das ist schon eine ganz schöne Menge und das mal die Zuschauer, wenn wir überlegen, dass wir bei dem WDR Computer Club Clubkarten ausgegeben haben, über 30.000 eingetragene Mitglieder hatten, ist auch eine Menge. So, und wenn bei einigen was übrig geblieben ist, die dann sagen, Mensch, das kommt mir doch bekannt vor, das kenne ich doch, und die heute sich noch gern daran erinnern, dann freue ich mich.
Ja, ich kann mich auch noch an die WDR-Zeit erinnern. Das war auch so zu den Anfängen. Da
hast du auch dein Wissen herbezogen.
Ab und zu durfte ich auch mal dabei sein, auch mein Wissen, das ich damals hatte, das fast genauso beschränkt war wie heute, weiterzugeben.
Och.
Ja.
Wann warst du denn das erste Mal dabei?
Das ist schwierig zu sagen. Das war auf irgendeiner Messe in Köln. Da hatte der WDR Computer Club einen Stand.
Den ersten Stand hatten wir auf der C86 in Köln.
Das kann sein, dass da war.
Aber damals warst du, glaube ich, bei Katronic.
Damals war ich noch bei Katronic und war dann, und habe mich dann erst, hinterher war dann ja eine Zeit lang in Japan und habe mich dann in die Medienbranche verdrückt. Und die mir ja sehr viel Spaß macht bis heute.
Ja.
Apropos.
Ich habe heute Abend auch schon mein Abendessen verdrückt.
Ich hätte noch was zu Japan. Wie du weißt, habe ich ja wie soll man sagen, Sushi mag ich immer noch, aber sonst zu Japan ein recht gespaltenes Verhältnis. Aber von da kommen immer wieder wirklich verrückte Ideen, von denen man sagen muss, die braucht an sich keinen Mensch. Fuji Xerox hat einen Drucker gebaut, der vertraulich Dokumente über das WLAN oder das LAN empfängt und druckt die dann aus. Jetzt könnte natürlich sein, dass da, wo der Drucker ist, auch Leute, die unbefugt sind, das Dokument zu lesen, sich das nehmen können. Deswegen hat man sich was anderes einfallen lassen. Dieser Drucker steht auf einem fahrbaren Untersatz, auf einem Roboter. Der fährt dann zu dem Aussenden hin, zu dem User hin. Der identifiziert sich mit seiner NFC oder mit seiner Smartcard oder wie auch immer. Dann fängt der Drucker an zu drucken. Er kann sich sein Druckergebnis rausnehmen und der Drucker fährt zum nächsten. Das Ganze ist mit Batterie wird das betrieben, ist ein Laserdrucker an Bord, ein Tintenstrahldrucker an Bord, Entschuldigung. Das Ganze wird mit Batterie betrieben und für den Druck, für die Motorik und für die Sensoren soll der einen Tag arbeiten können, solange so eine Batterieladung halten. Normalerweise müsste jetzt sagen, die spinnen die Japaner. Ja, das tun sie, denn es ging auch anders. Es ginge viel einfacher. Wenn ich meine Dokumente ausdrucke und gehe zum Drucker hin, nehme die Dokumente raus, kann die auch kein Unbefugter nehmen. Dafür muss ich nicht irgendeinen ungelenkten Roboter durch die Halle laufen lassen. Gut, der wird keinen anrempeln, dafür sind ja die Sensoren da. Aber der Sinn ist mir nicht ganz verständlich. Und wenn man dennoch sieht, wie eng japanische Büros normalerweise sind, wo die Schreibtische gerade mal 1,20 Meter breit sind und wirklich einer neben dem anderen steht, wird so ein Drucker nie hinkommen. Der wäre also höchstens was für eine Empfangshalle eines großen Hotels, so in einem Saal, wo nur ein Schreibtisch steht. Aber wenn einer zum Drucker gehen würde, wäre es viel einfacher. Oder willst du so ein Ding haben?
Nee, Quatsch. Ein Drucker, der mir nachläuft und dann vielleicht, ja mal, gib mir Papier oder gib mir Toner oder so ein Scheiß. Nee. Es gibt diese Lösung ja schon seit vielen, vielen Jahren, dass man einen Drucker hat und der hat einen Kartenleser oder ein NFC-Modul drin oder sonst was. Und du druckst deine Sachen aus und der behält die im Speicher, bis du kommst, dich identifizierst auf irgendeine Art und Weise und dann druckt er die Dinge aus und du nimmst sie mit. Stell dir mal vor, die haben ein hohes Druckaufkommen und da laufen dann in größeren Unternehmen 500 Drucker durch die Gegend. Naja.
Sachen, die der Mensch nicht braucht.
Sachen, die der Mensch nicht... Ich weiß nicht warum, aber da fiel mir mit einer der blödesten Sachen ein, die wir hatten. Das lag an der C86. Da bei diesem Stand. Da war ich auch bei Kyocera am Stand. Da waren ein paar Japaner aus der Entwicklung da. Und da haben wir da, ich glaube, der F1010 war es, den hat Kyocera damals vorgestellt. Und ich stand da, wartete auf ein Kamerateam und da kam ein Mann mit einem kleinen Jungen an der Hand, die gingen da hin und da stand über dem Stand irgendwas mit Laserdrucker. Und der Junge konnte das wohl lesen und ich hörte, wie er sagte, Papi, guck mal da. Und der Vater hat gesagt, was ist? Ja, da oben. Ja, Vater hat gesagt, was willst du eigentlich? Ja, da steht doch Laserdrucker. Was ist denn das? Da hat er gesagt, ach ja, der liest das erst, bevor er das druckt. So war 1986 das Wissen um diese Technologie in der Masse. Gut, aber damals waren nur HP da. Die hatten vorher schon ein paar Laserdrucker, aber mit A, auf den Markt gebracht. Dann kam Kyocera und dann kamen viele andere. Es war eben so, am Anfang, wenn das Wissen nicht da ist, manch einer erfindet dann eben etwas. Er will ja nicht dumm vor seinem Jungen dastehen. Aber Junge, wenn du heute als Erwachsener das hören solltest, rein zufällig, dann weißt du, wie es wirklich um deinen Vater damals bestellt war.
Ja, Entschuldigung. Aber das ist eine Interpretation. Wäre noch cooler gewesen, wenn der Junge gesagt hätte, guck mal, Papa, die können nicht mal schreiben, Lesewörter mit E geschrieben.
Ja, manch einer tappt da ganz schön im Dunkeln, aber das könnte sich bald ändern, denn es gibt da Forscher in Schottland, das ist ja so eine kritische Sache da mit Schottland, wenn wir das jetzt aufnehmen, weiß ich noch nicht, wie die Schotten abgestimmt haben, aber wenn sie das hören, dann wissen sie es schon. Ja, und in Schottland haben sich einige Forscher viele Gedanken darüber gemacht, wie man denn Kameras bauen könnte, die im Dunkeln etwas sehen. Gut, vollkommen im Dunkeln geht nichts, sagen wir mal ganz klar. wenn die nicht aktiv Licht aussenden oder andere Wellen aussenden, die irgendwas abtasten. Aber sehr, sehr dunkel, das geht schon. Ich habe vor vielen Jahren in Köln einen Freund gehabt, der bei ASF hieß die Firma, Autosicht und Sicherheit, gearbeitet hat in der Forschung. Die haben damals schon nachgewiesen, dass das menschliche Auge ein einzelnes Photon sehen kann. Und hier, diese Forscher, die sind dabei und haben jetzt eine Kamera entwickelt, die mit ganz, ganz wenigen Photonen gute, klare Bilder macht. Gut, im Entwicklungsstadium macht die gerade mal 300 mal 300 Pixel, aber die brauchen nur 0,2 Photonen pro Pixel, um ein gutes Bild machen zu können. Denn dazu gehört nicht nur diese hochempfindlichen Aufnehmer für die Photonen, sondern auch ein sehr komplexer Algorithmus, der diese Photonen, das Auftreten der Photonen interpoliert und daraus dann wieder ein sichtbares, gutes Bild macht. Das Bild ist übrigens nicht wie bei normalen Kameras verrauscht. Das geht im Prinzip gar nicht. Dieses Prinzip, dieses Heralded Imaging, so heißt diese Technologie, lässt das gar nicht zu, dass verrauschte Bilder entstehen. Und man hat eben einfach ein Bild, welches klar ist. Dahinter steckt, und ich habe nicht viel davon herausbekommen, eine Methode, dass man verschränkte Photonen hat. Also ein Photon, welches da irgendwo in der Gegend rumhängt, mit einem anderen auf die spukhafte Fernwirkung von Einstein, könnte man vielleicht hier als Erklärung bringen, verschränkt ist und die Informationen, die ein Photon bekommt, instantan auch hat und die wird ausgewertet. Man konnte also zum Beispiel diese Testtafeln von der US-Luftwaffe, die die benutzen, um die Auflösung von ihren hochauflösenden Kameras in den schnellfliegenden Flugzeugen zu nehmen. Und da haben sie eine dieser Testtafel mit weniger als 7000 Photonen rekonstruiert. Das ist ein Bruchteil. Auf die Kamera bezogen sind das 0,2 Photonen pro Pixel. Und dann haben sie andere Testbilder genommen. Eins davon war der Flügel einer Wespe. Und die haben dann dieses Chip mit 90.000 Pixeln, haben die gerade mal 40.419 Photonen, das habe ich jetzt abgelesen, ich hatte es vorhin vergessen, wie viel es genau waren, gebraucht, um das Bild dieser Wespe, dieses Wespenflügels rekonstruieren zu können. Damit sind sie dann auf 0,45 Photonen pro Pixel gekommen. Jetzt kann man sagen, was soll das eigentlich? Warum soll man im Dunkeln Bilder machen? Ja, zum Beispiel kann man sich vorstellen, dass es Proben gibt, die durch Beleuchtung, durch Licht verändert werden. Wenn ich die aufnehmen könnte ohne Licht, nur mit dem minimalen Licht, was sie vielleicht selbst aussenden, sowas, dann wäre das eine andere Sache. Wenn ich das beobachte und die äußeren Umstände ändere, verändere ich ja schon die Probe. Oder Überwachungskameras nachts, die bei absoluter Dunkelheit nicht mit halb sichtbaren Infrarot-LEDs, die im nahen Infrarotbereich arbeiten, irgendwo rumhängen, sondern die sieht so aus, als seien sie gar nicht eingeschaltet, sind sie auch. Sie brauchen kein Infrarotlicht dafür, was ja auch gar keine Farbe wiedergeben kann, weil Infrarot ja eine Farbe außerhalb unseres Sichtbereiches ist, ein ganzer Bereich. Und natürlich die Militärs, die wollen ja nachts auch gucken, ob der böse Feind kommt, damit sie wieder mehr Geld fordern können, damit man den irgendwo aufs Maul hauen kann. Das ist ja leider immer einer der wichtigsten Antriebe. Nur die Technologie, die dahinter steckt, die ist interessant. Wir werden wahrscheinlich irgendwann Kameras haben, für die Licht kein Problem mehr ist. Die auch nachts, wenn der Mond von der Wolke verdeckt ist, immer noch ausreichend Helligkeit haben, um vernünftige, gute, hochauflösende Bilder machen zu können.
Das klingt hochinteressant. Wenn das mal in den Massenmarkt kommt, wird es die Fotografie verändern. Es gibt doch vielleicht noch einen anderen Bereich, den hast du schon angesprochen, wo man sowas machen könnte. Es gibt also ein Projekt, das heißt Secure Urban Mass Transportation European Demonstrator, Secure ID. Das ist ein Forschungsprojekt und das geht darum, um Überwachung, um die Koordination von Überwachung. Und zwar ist es so, dass man an einem Bahnhof zum Beispiel, einem Flughafen, hat man ja sehr hohe, sehr große Menschenmengen. Wenn jetzt einer versucht, in dieser Menschenmenge unterzutauchen, er hat zum Beispiel seinen Koffer abgestellt und entfernt sich von dem Koffer, sei es jetzt aus Schusseligkeit oder weil er die anderen ärgern will, dann ist es sehr, sehr schwer, ihn heute zu verfolgen, obwohl hunderte von Kameras überall installiert sind. Es ist aber leider so, die gehören verschiedenen Organisationen. Er geht zum Beispiel aus dem Bahnhof, steigt in eine Straßenbahn, steigt an einem anderen Bahnhof wieder aus. Die Systeme, er ist zwar dann überall zu sehen, wenn man weiß, wer es ist, aber die Systeme sind in der Regel untereinander nicht kompatibel, auch in den Städten nicht. Und jetzt versucht man eben mit diesem Projekt, diesem Secure ID, versucht man, einen Weg zu finden, wie man diese Sachen miteinander verbinden kann, wie man die Systeme kompatibel kriegt, damit solche Verfolgungen wirklich denn möglich sind. Ich weiß, wir müssen gleich mal drüber nachdenken, was das heißt für den Datenschutz. Aber jetzt von der Sicherheitslösung, vom Sicherheitsgedanken ist es, wenn ich einmal ein Gesicht habe, markiere ich das Gesicht. Die Software ist ja heute in der Lage, das denn zu tracken. Und wenn er dann wirklich den Bereich keiner Kamera verlässt, kommt dann die nächste rein. Man kann auch Algorithmen programmiert worden, die abschätzt, in welche Kamera er wahrscheinlich als nächstes auftaucht. Und wenn er dann sogar das System verlässt, also wenn er den Bahnhof verlässt und die Straßenbahn einsteigt, dann wird automatisch auch auf das andere Sicherheitssystem oder das andere Überwachungssystem umgeschaltet und er wird weiter verfolgt. Das ist für Strafverfolgung, für Sicherheit, sicherlich eine gute Sache. Man hat das probiert in verschiedenen Bahnhöfen in Berlin, Madrid, Mailand und Paris. Hat einige Testläufe gemacht, die waren recht erfolgreich. Also man hat einfach mal so Sachen probiert. Ein Busfahrer hat einen Fahrgast als verdächtig eingestuft, Anführungszeichen. Und der wurde dann bis zum Zug verfolgt und konnte dann da, also bis zum Zug, bis er in den Zug stieg, eindeutig verfolgt worden. Oder wirklich hat einer mal einen Koffer abgestellt, hat sich entfernt und konnte auch dann bis zum Verlassen aller Systeme, bis zum Verlassen aller Sicherheitssysteme konnte er verfolgt werden. Das ist, wie gesagt, für die Sicherheit eine hochinteressante Sache. Ne? Also man kann dann zum Beispiel auch so Sachen machen, einer hat den Koffer abgestellt, ist abgehauen, will in den Bus steigen, da kriegt der Busfahrer schon mal eine Message, Achtung, der nächste Fahrgast, der hier reinkommt, der ist uns verdächtig, halt den mal bitte im Auge. Auf der anderen Seite, was heißt das für die Datensicherheit, für den Datenschutz? Wenn man so Systeme implementiert, ist es technisch hervorragend, ist es für die Verfolgungsbehörden sicher interessant. Auf der anderen Seite kann jeder mit so einem System getrackt werden. Jeder kann zu jedem Zeitpunkt verfolgt werden. Wenn irgendein Gesicht einmal markiert ist auf irgendeinem dieser Überwachungsmonitore, kann er durchgängig weiterverfolgt werden. Ob er nun sich etwas zu Schulden kommen lässt, ob er verdächtig hat oder nicht, es ist eine totale Überwachung möglich. Und schade finde ich, dass die Forscher sehr, sehr stolz hier auf ihre, also das IAO ist das in Stuttgart, sind sehr stolz auf ihre Entwicklung, können sie auch sein, aber das wird leider nicht reflektiert. Und dass die Ermittlungsbehörden sowas haben wollen, das ist klar, das ist für die ein gefundenes Fressen, das macht denen die Arbeit leichter. Aber was ist mit den unschuldigen Bürgern? Die meisten Bürger sind ja unschuldig, Gott sei Dank. Wir sind ja kein Verbrecherstaat. Was ist mit denen? Die werden dann nicht mehr geschützt. Also hier müsste man eventuell auch mal die Politik und die Justiz um Rat fragen, ob sowas wirklich einfach durchzuführen ist oder ob das sinnvoll ist, sowas durchzuführen. Was meinst du denn dazu?
Die Politik um Rat fragen, da fällt mir ein alter dummer Spruch dazu ein, den Bock zum Gärtner machen. Hör auf. Ja. Du kannst künftig nur noch vermummt durch die Gegend laufen. Wenn du nicht bei einer Massenzusammenrottung dabei bist, darfst du das ja. Kannst ja einfach behaupten, du hast angeborene kalte Ohren und musst dann, was weiß ich was. Ich kann dir nichts dazu sagen, ich weiß es nicht. Also das, wo das alles hinläuft, dass wir keinen vernünftigen Datenschutz, Menschenschutz, individuellen Schutz haben, dass die Politik sich nicht weiter dafür interessiert, aber warum sollte sie auch? Sie will es ja so. Und es ist ja nun mittlerweile auch klar geworden, warum sich unser Staat nicht für seine Bürger eingesetzt hat, nachdem bekannt wurde, dass wir von US-amerikanischen Schlapphüten kontinuierlich ausgespült worden sind, weil unsere Schlapphüte das genauso machen. Ich weiß es nicht. Du kannst sie alle in einen Sack stecken und mit einem Knüppel draufhauen. Du triffst immer den Richtigen, egal wer da in dem Sack drin ist. gut, jetzt sind wir gerade beim Aufreger, wo wir eigentlich kaum etwas dagegen machen können, es sei denn, unsere parteipolitische Landschaft würde sich grundlegend ändern, aber so nicht. Du siehst ja, wie die Diskussion mit dieser Maut läuft. Ach ja, wenn es dazu kommt, würde mich auch mal interessieren, wie ist das eigentlich? Tritt unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel dann zurück? Sie hat doch in einer Wahl- oder Vorwahlsendung gesagt, irgendwo ARD, ZDF oder sowas, bei diesen Zwangsbezahlsendern, mit mir wird es keine PKW-Maut geben. So, wenn die also jetzt doch kommt, müsste sie auch logischerweise ihr Amt zur Verfügung stellen. Oder es kommt keine. Das wäre natürlich noch besser. Naja, hören wir auf zu spinnen. Reden wir mal über etwas Ernsthaftes. Die Aftergets, also die Nachfolge der Gebühreneinzugszentrale, die hat so einen langen und blöden Begriff, den will ich hier gar nicht wiederholen. Also diese Aftergets, die wird bald von sich hören lassen, denn die hat ja nun einen Datenabgleich bei allen Einwohnermeldeämtern und sowas gemacht. Die hat also Milliarden von Daten abgefragt. So, und deren Computer und Programme suchen jetzt im Moment irgendwo, wenn jemand nicht irgendeiner Wohnung zuzuordnen ist, dann wird er angeschrieben. Ich weiß gar nicht, wie die das machen, wenn jemand keiner Wohnung zuzuordnen ist, aber ist ja auch egal. Und das sieht dann so aus, da wir ja eine Haushaltsabgabe haben, vielen Dank, Herr Kirchhoff, das war einer der dümmsten Streiche, die sie uns gespielt haben. Diese Haushaltsabgabe wird übrigens nur von 37% aller Deutschen positiv betrachtet, der Rest will es nicht, heißt, dass jeder Haushalt einen Beitrag zahlen muss. So, wenn also jetzt Post von der GEZ kommt, wo drin steht, du zahlst keinen Beitrag, sagst du bitte, wohnst du mit jemand zusammen, wer zahlt für dich dies oder das? Wenn man dann beim dritten Mal, das was ich gern mache, das Ding ebenfalls in die Rundablage befördert hat, ohne zu antworten, wird man automatisch zur Zahlung aufgefordert. Man sollte also tunlichst mit irgendjemandem zusammenziehen, sich auch dort angemeldet haben, also dort wohnen. Das ist keine Aufforderung, irgendwas zu türken, sondern viele Menschen leben ja nun zusammen. Und wenn man gemeinsam mit jemand in einem Haushalt lebt, dann zahlt einer für alle die Haushaltsabgabe. Ehefrau, Ehemann, Kinder, die kein eigenes Einkommen haben und so weiter. Also, wenn die Aftergets schreibt, am besten gleich beim ersten Mal zurückschreiben, ja, ich bin mit dem und dem zusammen und der hat eure Nummer so und so, so und so, so und so, so und so. Und dann gucken die nach und gucken nach, ob die Daten mit dem Einwohnermeldeamt übereinstimmen, sagen, ja, ja, die beiden wohnen zusammen, alles gut, damit ist der Käse gegessen. Im anderen Fall kommt ohne weiteres Verfahren, das ist ja so ein halbstaatlicher oder so ein privater Verein, der mit staatlicher Allmacht ausgerüstet ist, kommt die Zahlungsaufforderung und das geht dann ganz schnell in Zwangsmaßnahmen über. Also nicht wegwerfen, nicht ignorieren. Angucken, überlegen, mit wem wohne ich zusammen, das weiß man ja normalerweise, und auch gucken, ob es so bei der Behörde gemeldet ist und dann zurückschicken.
Dass sie das einfach so durchgreifen dürfen, ich verstehe das immer noch nicht, aber das ist egal. Das muss ich nicht. Ich hätte auch noch einen Aufreger. Wir haben doch in der Fernsehsendung vor langer, langer Zeit schon mal darüber gesprochen, dass die Frequenz für die Funkmikrofone eingeschränkt werden, weil der Teil des Frequenzspektrums wird ja für LTE benutzt. Und teilweise, also ich habe selber ja schon mal erlebt mit einer Band, die hatten einen, da war das noch alles zulässig, hatten ein Mikrofon da laufen, in dem dann LTE reinfunkt und hatte man nur noch digitales Rülpsen da drauf, was nicht sehr schön war. Aber das Ganze soll jetzt europaweit harmonisiert werden. Die Frequenzen, die frei verfügbar sind, sollen überall in Europa gleich sein. Die Argumentation der EU-Kommission ist ganz einfach, die Hersteller brauchen denn nur einen Gerätetyp zu entwickeln, der für ganz Europa gilt. Heute ist noch so, dass in verschiedenen Ländern verschiedene Frequenzbereiche sind, also muss denn ein Hersteller, ein Sennheiser, Neumann oder AKG oder Shure oder wie es alle heißt, muss eben verschiedene Sendeanlagen vorhalten, die immer nur in den verschiedenen Ländern eingesetzt werden dürfen. Das soll also harmonisiert werden. Und zwar sind dabei vorgesehen nach der EU-Verordnung die Frequenzen von 823 bis 832 MHz und von 1785 bis 1805 MHz. Schön, die Politiker sind begeistert, die Verwalter sind begeistert. Die Einzigen, die auf die Barrikaden gehen, sind die Hersteller und die Veranstalter. Denn plötzlich sind wieder weniger Frequenzen da. Die anderen kann man ja schön für andere Sachen verkaufen denn wieder. Und der Sennheiser sagt zum Beispiel, Herr Sennheiser ist ja einer der ganz großen Ausrüster, sagt also, das, was wir heute machen an großen Wahlveranstaltungen, an großen Tourneen von großen Bands, großen Orchestern oder von Musicals oder was weiß ich, also überall da, wo sehr, sehr viele drahtlose Mikrofone benutzt werden, die sind einfach nicht mehr machbar. Man kann zwar auf Antrag nochmal 30 MHz dazu bekommen für so eine Veranstaltung, aber wenn man sehr, sehr viele Frequenzen hat, geht es nicht mehr ohne Störungen und Interferenzen. Das sagen die Hersteller. Den Politikern ist anscheinend egal. Die sagen ja, wir wollen den Herstellern ja nur was Gutes, die sollen europaweit das Gleiche machen können. Und hat man eben das kleinste gemeinsame Vielfache genommen und das Mikrofon, das ich mir dann jetzt gerade wieder halbwegs eingerichtet habe, dass es läuft, das kann ich dann wirklich wegschmeißen, weil der Frequenzbereich natürlich nicht in dem Bereich drin ist. Und das regt mich auf. Ich meine, andere Hersteller machen ja mittlerweile was anderes. Man kann die digitalen Strecken sich kaufen, man nennt das ja Strecke denn, also digitalen Sender und Empfänger kaufen, die arbeiten im 2,4 Gigahertz Bereich. Aber, ja, wollte ich ja sagen, da ist da alles. Jede Mikrowelle haut das Ding dann aus der Kurve, weil ja 2,4 GHz die Resonanzfrequenz des Wassers ist. Also bei Regen gehen die dann sowieso schon mal nicht mehr. Und WLAN, also ein Hersteller, also ein Entwickler hat mir mal gesagt, ja, ist alles gut und schön mit den WLANs. Wenn wir unterwegs sind, dann stören die uns nicht. Heißt, die drücken die weg. Also da...
Ja, mittlerweile ist es ja so, dass im 2,4 GHz-Bereich wo WLAN zu Hause ist, auch einige Frequenzen von einigen Herstellern von Routern, die auch WLAN-fähig sind, ausgespart werden, weil es zu Störungen durch Radaranlagen kommt. Also so gut organisiert ist das, so doppelt belegt ist das. Und das ist genauso wie im Kino, was 500 Mann fasst, wo man vielleicht 5.000 reinpacken will, in der Hoffnung, dass nicht alle da sind oder manch einer mal auf dem Klo ist oder sonst wo. Es ist einfach eine Katastrophe, was da in diesem Bereich passiert. Ja. Und hier sehen wir das Ähnliche, das Gleiche, fast dasselbe auch hier. Hier fehlt eigentlich der große Plan, der große Masterplan. Und gut, diese Frequenzen um 800 MHz sind natürlich begehrt, weil vor allen Dingen in ländlichen Gebieten kann man damit, wo wenig Leute sind, größere Reichweiten erzielen. Denn da, wo viele Leute wohnen, braucht man keine große Reichweite, da muss man eine neue Zelle aufmachen, weil die alte sonst überlastet wird. Da, wo wenig Leute wohnen, auf dem flachen Land irgendwo, da kann man mit größeren Reichweiten arbeiten, weil dann in dieser größeren Zelle auch nicht mehr Leute sind als in der kleinen, in der Stadt oder sowas. Ist schon klar, aber diese Verdrängungsgeschichte, nur das wird ja von vornherein so gemacht. Wenn du noch weißt, früher haben Schnurlostelefone, so die ersten mit im Bereich um 880 und 930 MHz gearbeitet. Wer noch so alte hat, ich habe noch so alte, zwar nicht im Betrieb, aber die haben auch irgendwann die Zulassung verloren. Man verleiht die Zulassung und irgendwann erklärt dann die zuständige Behörde, nee, jetzt gilt die nicht mehr. Und dann darfst du das Ding nicht mehr betreiben. Es ist schon merkwürdig. Das ist so eine Art Enteignung. Aber naja. Der Staat braucht Geld, wofür auch immer. Und dann muss eben die Frequenz wieder verkauft, versteigert, verhökert oder sonst was werden. Und das Geld ist trotzdem nicht da.
Und ich muss ein neues Mikrofon kaufen.
Ja, ja. Ist eben so. Ja, der Staat braucht Geld. Wir brauchen auch Geld. Wir sind auf Spenden angewiesen. Ich nenne ja immer die Spender, die uns erlauben, ihre Spenden zu nennen in der Fernsehsendung. Jeden Monat einmal. Und wir freuen uns aber auch genauso über die Leute, die bei uns im Shop hineinsehen und dort das eine oder andere Produkt kaufen. Und jetzt, wo die Regenzeit im Herbst beginnt, die Regenjacken sind ja toll. Und ein Schirm macht das, was der Name schon sagt. Er beschirmt uns. Und ja, wenn jemand ganz viel davon kaufen würde, 20 Schirme, würde uns das beschämen. Wir brauchen kein Mensch. Oder er hat so viele Freunde, dann freuen wir uns natürlich, denen er die dann weitergibt und denen er die verschenkt. Das wäre natürlich eine tolle Idee. Zu Weihnachten ein T-Shirt, ein dickes, schönes, warmes zu verschenken, ist auch schön. Vor allen Dingen, wenn da drauf steht, immer ein Bit übrig behalten. Und CC2 natürlich. So, jetzt tun wir das eine Bit nach oben, den einen Daumen.
Und sagen, herzlichen Dank, auf Wiedersehen und tschüss.
Und tschüss.